Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie Dieter Kassel. Wie ist der Euro noch zu retten? Darüber können Sie heute mit Heiner Flassbeck sprechen. Der renommierte Volkswirtschaftler hat jahrzehntelang sowohl für nationale als auch für internationale politische und Forschungseinrichtungen gearbeitet. Inzwischen betreibt er unter anderem das Internetportal flassbeckeconomics.de natürlich und ist als Buchautor und Redner unterwegs. 10 Mythen der Krise, in der Edition So kommt digital erschienen, ist eins seiner jüngsten Bücher und das bringt uns eigentlich auch mitten ins Thema, denn genau über die Euro-Krise und darüber, wie sie zu lösen ist, wollen wir reden. Gerne auch mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen unter 00800 22 54 22 54 oder eine E-Mail schicken an gespräche@dradio.de. Herr Flassbeck, lassen Sie uns jetzt die zweite Stunde mit ein paar E-Mails beginnen. Nachdem ich vorhin beschwert habe, sind jetzt einige gekommen. Das hat funktioniert. Es ist eine gekommen von Stefan Lütz und da möchte ich mal das PS der E-Mail als erstes vorlesen. Da steht nämlich: Vielen Dank für Flassbeck Economics. Ich sitze in einem sozialwirtschaftlichen Leistungskurs mit 9 neoliberal eingestellten Mitschülern und finde über die Seite immer passende Statistiken und Anregungen, um mich in den klasseninternen Debatten durchzusetzen. Weiter so. Da würde ich jetzt gerne wissen, wo er sitzt. Das hat er leider nicht geschrieben, aber er schreibt zur eigentlichen Frage Folgendes. Wir sprechen von einer Währungskrise. Die Finanzkrise der Banken weltweit ist noch lange nicht gelöst. Die Finanzmärkte, also die Anleger, wissen nicht, wo sie ihr Geld anlegen sollen, denn wir haben eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem weltweiten Bruttosozialprodukt und dem weltweiten Finanzvermögen. Und trotzdem habe ich in den letzten 5 Jahren von keinem Ökonomen oder Politiker gehört, dass wir eine Zinseszinskrise haben. Und er fragt deshalb, warum spricht man in der Mainstream-Ökonomie nie von diesem Problem? Er schreibt nämlich weiter in seiner E-Mail auch noch davon, dass das natürlich auch die Anhäufung von Kapital am oberen Rande der Gesellschaft zur Folge hätte und damit eine Spaltung.
Ja, doch, da sollte man schon drüber sprechen, finde ich. Die Zinseszinsgeschichte ist ein bisschen, ich sage das mal ganz offen, bei den Ökonomen ein bisschen tabu oder sie reden nicht so gern darüber, weil es in manchen Kreisen so als, sagen wir, als Glaubenssatz gilt, dass schon der Zins das Problem als solcher sei. Und das teilen die meisten Ökonomen nicht. Ich teile das auch nicht, dass der Zins als solcher das Problem ist. Ich glaube, niedrige Zinsen sind sehr wichtig. Wir müssen durchweg Zinsen haben, die unter der Wachstumsrate liegen. Aber wenn man sich jetzt nur auf das Zinseszinsproblem kapriziert und sagt, also die Welt geht sowieso unter, weil Zinseszins kann nicht funktionieren, irgendwann explodiert es, das ist ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, deswegen ist die Neigung der Ökonomen, sich damit auseinanderzusetzen, relativ gering. Aber wichtig ist schon der andere Teil, der angesprochen wurde, nämlich die Frage, was ist mit den Anlagemöglichkeiten, mit dem anlagesuchenden Kapital? Das ist in der Tat ein großes Problem. Wir haben ja auch systematisch Institutionen geschaffen, vor allem Pensionsfonds in den USA, aber anderswo, die Geld sammeln. Ne? Die heißen ja auch Geldsammelstellen. Die sammeln Geld, nicht nur von reichen Leuten, aber auch von reichen Leuten, und versuchen es auf dieser Welt irgendwo anzulegen. Und das hat sich ausgeweitet zu einem Punkt, wo es überhaupt nicht mehr vernünftig ist, ne? Wo wir eben große Casinos aufgebaut haben in dieser Welt, wo spekuliert wird mit Rohstoffen, mit Währungen. Rohstoffspekulation ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, der auch zu selten in der Öffentlichkeit auftaucht. Diese Spekulation ist einfach nicht ertragreich. Sie ist nicht produktiv. Sie erhöht nicht unsere Produktivität, sondern es sind im Grunde Casino-Spiele, Nullsummenspiele, also Spiele, bei denen am Ende nichts rauskommt. Und darauf darf dann auch kein Zins gezahlt werden. Die Krise 2008 war so eine Krise, wo die Banken sich gegenseitig Kredit gegeben haben und damit gespielt haben. Aber als das Ganze dann zusammengebrochen ist, das schöne Pyramidenspiel oder das Schneeballsystem zusammengebrochen ist, da war dann plötzlich klar, dass der Zins nicht gezahlt werden konnte. Und da hatten wir in der Tat ein Problem. Zins kann nur gezahlt werden aus wirklich Sachinvestitionen, aus Investitionen, die Erträge bringen für die Gesellschaft, für den Einzelnen auch, für das Unternehmen auch, aber auch für die Gesellschaft. Nur das ist sinnvolle Investitionen. Und das haben wir auch vergessen und verlernt in den letzten Jahren.
Wir haben eine E-Mail bekommen von Hans-Jörg Dove. Ich weiß auch nicht, woher. Schreiben Sie dazu auf die E-Mails. Ich bin immer so neugierig. Der schreibt, die freie Marktwirtschaft lebt meines Verständnisses nach vom Auseinanderdriften der Wettbewerbsfähigkeit und den darauf folgenden Versuchen, diese dann wieder im freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zu verringern oder auszugleichen. Das ist freie Marktwirtschaft, sagt Herr Dove und schreibt weiter. Herr Flassbeck scheint mir dagegen eine Staatswirtschaft oder staatlich gelenkte Wirtschaft anzuschreiben, in der dann die Lohnhöhe, die Exportfähigkeit etc. festgelegt wird. Ist das so?
Nein, das ist fundamental falsch. Ich bin durchaus ein Anhänger der Marktwirtschaft, einer vernünftig gesteuerten Marktwirtschaft. Deswegen heißt auch eins meiner Bücher die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts, wo ich genau versuche, das zu erklären, den Unterschied. Ja, das freie Spiel der Kräfte will ich aber nochmal erklären. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Das freie Spiel der Kräfte zwischen Unternehmen ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn ein Unternehmen ein anderes vom Markt verdrängt, na und, dann ist das Unternehmen weg. Ne? Dann gehen die Arbeitsplätze verloren, die Arbeiter müssen sich was anderes suchen. Das Unternehmen ist weg. Nur wenn Deutschland Frankreich vom Markt verdrängt, ist ja nichts weg. Ne? Da sind immer noch 60 Millionen Franzosen da. Was machen wir mit denen? Die sind ja nicht weg. Ich kann nicht einfach dieses Modell von Unternehmen, von der Insolvenz auch von Unternehmen und Unternehmen, die sterben, auf Länder übertragen. Das geht einfach nicht. Sondern die 60 Millionen Franzosen sind natürlich noch da. Und wenn sie keine Produktionsmöglichkeiten mehr haben, aber unsere Kunden, ne, das ist ja das Modell, die sind dann ja weiter unsere Kunden, aber sie haben kein Geld mehr, sie haben kein Einkommen, das sie selbst verdienen, ja, dann müssen wir ihnen unsere Produkte schenken. Das ist die einfache Konsequenz. Wir verschenken dann unsere Produkte. Und das große Missverständnis dieser ganzen Idee, Wettbewerb von Unternehmen auf die Staaten zu übertragen, ist, und das hat jemand wie Hans-Olaf Henkel nie in seinem Leben verstanden, wahrscheinlich bis heute nicht, hat es nicht verstanden, dass Staaten sozusagen konkurrieren mit ihren Kunden. Ne? Wir haben in Europa mit unseren eigenen Kunden Wettbewerb der Nationen gemacht und haben sie an die Wand konkurriert. Und jetzt können sie das Zeug nicht mehr bezahlen. Und sie können ihre Schulden nicht zurückbezahlen. Oh, da sind wir dann aber erstaunt, dass sie plötzlich ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Ja, es war ein falsches Modell von vornherein. Vernünftiger Handel ist immer leben und leben lassen, geben und nehmen. Auf Dauer müssen wir den anderen auch eine Chance geben und wir können sie nicht an die Wand konkurrieren und vor allem nicht durch Lohnsenkungen.
Wenn es nicht so ist, wie Hans-Jörg Dove sich das vorgestellt hat, dann passt dazu gut die Frage von Carsten Dühlberg. Der fragt nämlich, wie sollte bzw. könnte diese lohnpolitische Koordinierung Ihrer Meinung nach funktionieren? Also er meint das, was Sie gesagt haben, dass man eben Löhne gerade auch in Deutschland an Produktivität und Inflationsrate anpassen sollte. Also er fragt auch, welche institutionelle Struktur muss es da geben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und sehr wichtige Frage. Aber Deutschland war ja das Modell sozusagen für alle anderen Länder. Deutschland hat es ja gut funktioniert. Wir hatten Tarifautonomie, aber wir hatten Tarifgemeinschaft, wir hatten runde Tische, wir hatten Bündnis für Arbeit, wir hatten konzertierte Aktionen. Es gab immer eine Mischung von Staatseingriffen und freier Tarifautonomie. Und das hat ja 40 Jahre lang sehr gut funktioniert. Das hätten wir nur weitermachen müssen. Nur wir haben uns ja plötzlich entschlossen, das nicht mehr zu machen, sondern die Löhne nicht mehr zu erhöhen. Das ist explizit von einem Bündnis für Arbeit irgendwann 1999 sogar beschlossen worden, mit den Gewerkschaften, mit allen dabei. Und das war ein Irrtum. Und das muss man auch als Irrtum anerkennen und sehen. Also in Deutschland müssen wir nur zurückkehren zu unserer normalen Tarifautonomie. Wir müssen sehen, dass wir wieder es hinbekommen, dass die Reallöhne steigen wie die Produktivität oder in die Nominallöhne wie die Produktivität plus das Inflationsziel. Und das sollte in Deutschland kein Problem sein. Andere Länder machen es anders. Es sind von Land zu Land unterschiedlich. Manche Länder geben Signale durch den Mindestlohn. Auch eine gute Sache, wie man das machen kann. Frankreich macht es vor allem über den Mindestlohn, über die staatlichen Löhne. Aber es hat es super hingekriegt. Frankreich hat es am besten in ganz von allen europäischen Ländern hingekriegt. Andere machen es wieder anders. In Belgien gibt es eine Indexierung der Löhne an die Inflation. Finde ich nicht ganz so toll, aber es hat auch halbwegs funktioniert. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man das macht. Nur wichtig ist, wenn man in einer Währungsunion ist, dann muss man diese Koordination, die ist absolut unumgänglich, weil eben die Nominallöhne im Verhältnis zur Produktivität entscheidend für die Inflationsrate sind. Es ist nicht das Geld, das die Inflationsrate macht. Das glauben immer noch viele, aber es sind ein Kinderglaube, sage ich mal, ein bisschen provozierend, aber es sind die Löhne, die Inflationsrate machen, die Preise machen. Das ist viel wichtiger und das lässt sich auch empirisch nachweisen. Und deswegen muss man eine gewisse Lohnkoordination haben. Das heißt nicht, dass die Gewerkschaften nichts mehr zu tun hätten. Die haben dann immer noch tausend andere Sachen zu regeln. Nur die globale Linie, die große Linie der Lohnpolitik, die ist in der Währungsunion relativ klar vorgegeben durch die nationale Produktivität. Ich betone nochmal die nationale Produktivität plus das gemeinsame festgelegte Inflationsziel.
Ich sage jetzt nochmal ganz langsam unsere Telefonnummer, auch für den Fall, dass vielleicht Hans-Olaf Henkel Lust bekommen hat anzurufen.
Ja, unbedingt.
Können wir machen. Er kann auch eine E-Mail schreiben. Ich würde dann sogar schummeln und das normalerweise mache ich ja alles in der Reihenfolge des Eingangs. Da kriegt er einen Promi-Bonus, das kündige ich an. 00800 22 54 ist unsere Nummer. gespraech@dradio.de unsere E-Mail-Adresse. Hans-Olaf Henkel ist Jazz-Fan. Ich weiß, er hatte sogar beim Berliner Jazzradio mal eine Sendung. Aber auch da Unterschiede. Heiner Flassbeck hat sich eher so die rockigen Sachen gewünscht. Paradise kommt jetzt von Coldplay. Coldplay und Paradise im Deutschlandradio Kultur. Musik, die sich der Volkswirtschaftler Heiner Flassbeck gewünscht hat. Herr Flassbeck, vor einer Stunde habe ich Sie ja nach den Wise Men auch gefragt. Insofern muss ich hier auch eine Frage einstellen. Kann man denn mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen das Paradies schaffen?
Ja, vielleicht nicht, aber die Assoziation ist schon richtig. Nee, nicht das Paradies, aber man kann überhaupt nicht für Glück der Menschen oder so, das kann man nicht. Man kann immer Voraussetzungen schaffen dafür, dass die Menschen sich selbst erfüllen können, dass sie dann Glücksmomente haben. Ich bin nicht hier ein Anhänger der These, dass man auf Jahre glücklich sein kann. Glück ist immer eine Frage kurzer Momente. Aber die Voraussetzung dafür kann man materiell schon schaffen. Und was wir jetzt in Europa tun, ist genau das Gegenteil. Wir stürzen viele Menschen ins Unglück. Und dann sind sie wirklich lange unglücklich, weil sie keine Arbeit haben, weil sie keine Zukunftsaussichten haben. Junge Menschen, die Jugendarbeitslosigkeit ist eine absolute Katastrophe in Südeuropa. Und das dürfen wir nicht zulassen. Da müssten wir eigentlich jeden Tag auch hier im Norden sozusagen auf die Barrikaden gehen und sagen, da müssen wir doch was tun. Das können wir doch nicht durchgehen lassen. Wir können es doch nicht laufen lassen. Und da kann man nicht mit irgendwelchen Abwiegeleien kommen und sagen, aber da müssen wir jetzt durch. Niemand weiß, was durch ist. Wenn ich Herrn Schäuble zum Beispiel höre, dann wundere ich mich immer. Er klingt so, als sei ihm das alles schon sehr wichtig. Aber dann sagt er wieder, da müssen wir durch. Und da müssen wir irgendwie diese Schwächephase, nach der Schwächephase sozusagen, wird dann die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche dann wieder emporsteigen. Das sind ziemlich naive Auffassungen von Wirtschaft. Das ist nicht so. Die Wirtschaft kann absacken für Jahre. Wir haben ein Beispiel eines großen Landes, das seit 20 Jahren nicht aus der Deflation und der Stagnation rauskommt, Japan. Ein schrecklicher Fall, aber den muss man zur Kenntnis nehmen, den muss man sich zu Herzen nehmen. In Amerika hat man sich den zu Herzen genommen, man hat darüber nachgedacht, man hat Untersuchungen gemacht. Wir ignorieren das hier alles so, das geht bei uns alles so irgendwie vorbei. Wirtschaft, ja, kann jeder und da muss man eigentlich nicht lang drüber nachdenken.
00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Und vor allem zum ersten Teil dessen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Flassbeck, passt, glaube ich, die nächste Anruferin ganz gut. Maria Griepentrog ist das aus Blievensdorf. Morgen, Frau Griepentrog.
Ja, schönen guten Morgen. Herr Flassbeck, Sie haben im ersten Teil gesagt, die Deutschen haben einfach nicht genug Geld, das sie ausgeben können, weil die Löhne nicht genug gestiegen sind. Was halten Sie in dem Zusammenhang vom bedingungslosen Grundeinkommen? Würde das ein Problem lösen oder passt das überhaupt gar nicht in das System, weil Sie das ja auch immer mit Produktivität verbinden?
Ja, es gibt ein Buch von mir dazu, das heißt Irrweg Grundeinkommen. Okay. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber,
ich frage nach Ihrer Meinung.
Ja, das Grundeinkommen ist nicht so einfach. Ich bin absolut für Mindestlöhne zum Beispiel. Wir brauchen einen Mindestlohn in Deutschland, einen vernünftigen, einen wirklich lebenserhaltenden, nicht nur lebenserhaltenden, sondern chancenbietenden Mindestlohn für alle Menschen. Aber das Grundeinkommen ist meines Erachtens ein Schritt zu weit, vor allem das bedingungslose Grundeinkommen. Da begeben wir uns in Regionen sozusagen, die man volkswirtschaftlich nicht mehr so leicht darstellen kann. Wenn man sagt, 1000 Euro soll jeder Mensch in Deutschland kriegen, das können wir uns nicht leisten. Denn wenn jeder Mensch aufhören würde, dann sozusagen zu arbeiten zu dem Drittel, das ist ein Drittel des Durchschnittseinkommens etwa, würde dann sagen, wir arbeiten jetzt alle ein Drittel weniger, das würde nicht gehen. Und wenn man Regeln aufstellt, von denen man erwartet, dass sie nicht alle einhalten, ne? Dann funktioniert es immer nicht. Dann gibt es mehr Streit vorher als hinterher. Die viele Grundeinkommensvertreter sagen ja, das befriedigt das Volk ganz ungeheuer, weil einige arbeiten nicht mehr. Aber dann gibt es Neid, weil diejenigen, die nicht arbeiten, sozusagen davon leben, dass die anderen weiterarbeiten, trotz Grundeinkommen. Und das kann nicht funktionieren. Man muss Regeln machen, die funktionieren. Und Grundeinkommen 1000 Euro bedingungslos würde bedeuten, Arbeitszeitverkürzung mit wirklich vollem Lohnausgleich, was es selten gibt, aber das wäre dann voller Lohnausgleich, von 30%. Das kann nicht gehen. Dann können wir das nicht mehr produzieren, was wir haben. Dann gibt es das Einkommen nicht mehr und aus dem Einkommen kann dann auch kein Grundeinkommen mehr bezahlt werden. Die Rechnung geht einfach nicht auf.
Aber diese Argumente, Entschuldigung, Frau Gimtrum.
Wir haben ja jetzt auch die Situation, dass wir eigentlich Arbeitslosigkeit verwalten mit Restriktionen oder Repressionen. Ja. Und da sind sehr viele Menschen auch mit beschäftigt in Verwaltungen, ja, die das alles irgendwie regeln und ausrechnen müssen. Die Leute werden unter Druck gesetzt, die arbeiten ja trotzdem nicht. Es sind sehr viele Menschen damit beschäftigt, ja, dass viele Menschen gar keine Arbeit haben und bekommen.
Ja, das ist schon ein Problem. Ich sehe das vollkommen und ich kann deswegen auch die Attraktivität des Gedankens verstehen, dass man das ohne Bedingungen macht. Aber wie gesagt, es lässt sich nicht rechnen. Ne? Und wenn ich etwas nicht rechnen kann, wenn ich etwas nicht finanzieren kann, dann bin ich von vornherein skeptisch, dass das ein Gedanke ist, an den sich lohnt, noch viel Zeit zu verschwenden. Wir haben aber noch in diesem Buch Irrweg Grundeinkommen noch viele andere Argumente gebracht, warum es nicht so einfach ist. Im Prinzip ist mir das sympathisch, dass man denkt, wir müssen eine Grundsicherung schaffen, aber man muss sie schon mit Arbeit schaffen. Man kann sie nicht ohne Arbeit schaffen. Und deswegen ist der Mindestlohn ist genau der richtige Weg. Und da würde ich hoffen, dass alle ihre Kräfte darauf konzentrieren, auf den Mindestlohn. Das ist ökonomisch vollkommen unproblematisch in der ganzen Welt praktisch eingeführt. Und in Deutschland werden wieder die irrsinnigsten Vorurteile gegen den Mindestlohn aufgeführt, die weder theoretisch ökonomisch noch empirisch ökonomisch irgendwie zu halten sind. Und dennoch geht es ohne Unterlass jeden Tag sozusagen, geht die Maschine weiter, wo man dagegen kämpft, die ökonomische Orthodoxie dagegen kämpft. Und das ist ungerechtfertigt. Und da freue ich mich, wenn viele Menschen sich engagieren und sagen, nein, das lassen wir uns nicht mehr bieten.
Frau Griepentrog, danke für den Anruf. 00800 22 54. 22 54 ist unsere Nummer und Hans Weishaar aus Kassel ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Weishaar.
Ihnen beiden auch einen schönen guten Morgen. Ich habe auch erstmal einen Dank zu sagen, dass Sie so wunderbar diese Sachverhalte erklären und auch mit Ihrem krisenanalytischen Verstand uns das ein bisschen näher bringen, so als Laien. Dann hätte ich darauf folgend zwei Fragen an Sie beide ein Stück weit. Zum einen war die erste, die sich aber mittlerweile auch schon in der Warteschleife beantwortet hat, mitunter nach konkreten Instrumentarien zur Lösung dieser oder Auflösung dieser Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Europäischen Union. Und eine zweite Frage, die ich gleich noch anschließen möchte, vielleicht müssen wir die erste dann gar nicht in der Form beantworten, die zielt ab auf die Frage, die sie auch im Gespräch ergeben hat, hinsichtlich der Zinseszinspolitik und der Gleichstellung von Arbeit und Geld und der derzeitigen Überbewertung von Geld als vorteilhaft, da dauerhaft sicherbar und sich selbst vermehrend in einer Form, die für Arbeit nicht so stattfindet. Wenn jemand einen Tisch baut und dieser Tisch am Ende des Jahres 4 Beine hat, hat er im nächsten nicht 5. Und diesbezüglich würde ich gerne wissen, inwieweit die Idee einer Differenzierung des Zinses hinsichtlich der Stützung von Schwächeren durch einen Negativzins, solange sehr, sehr achtbezogen eingesetzt wird zur wirtschaftsinfrastrukturellen Förderung, eine Möglichkeit wäre, dort auch für Belebung zu sorgen, so aller Wunder von Wörgl.
Ja, zur ersten Frage, konkrete Instrumente, in der Tat, das haben wir schon ein bisschen beantwortet. Worauf es ankommt, ist Koordinierung und ist aber der politische Wille. Der politische Wille ist entscheidend, hier etwas zu tun und sich zusammensetzen. Und da scheitert es im Moment an Deutschland. Das scheitert nicht an den anderen Ländern, sondern das scheitert ganz klar an Deutschland, weil Deutschland beharrt darauf, dass die anderen schuld sind und Deutschland alles richtig gemacht hat. Sie müssen auch nur die deutschen Zeitungen dazu lesen. Die Süddeutsche Zeitung hat letzte Woche eine Beilage gemacht, die heißt Über Europa. Und die ist übertitelt, da bin ich wirklich schockiert gewesen mit der Überschrift, ein bisschen Streit muss sein. So verharmlost man diese Krise auf meinen Augen völlig unverantwortliche Weise. Und wenn Sie dann den Text lesen, da steht drin, Deutschland ist vorbildlich und die anderen haben alles falsch gemacht. Das ist sowas von irre, dass wir uns das im Jahr 4 der Krise immer noch leisten, dass mir da wirklich die Worte fehlen. Zum zweiten Punkt. Der Zins, ja, der Tisch erbringt, hat keine 5 Beine. Das stimmt, wir würden den Tisch aber auch nicht als Investitionsgut ansehen. Ne? Deswegen unterscheidet man ja zwischen Konsumgütern und Investitionsgütern. Wenn Sie eine Maschine haben, die Produkte ausspuckt am Ende quasi automatisch, dann kann die schon was produzieren, was mehr ist, was einen Mehrwert sozusagen erzeugt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Erträge aus realen Investitionen. Trotzdem haben Sie recht mit Ihrem Geld. Das Geld als solches sollte man nicht überbetonen. Und Geld schafft auch keine Werte. Ne? Dieser berühmte Spruch, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, ist absoluter Blödsinn. Ne? Geld arbeitet überhaupt nicht, sondern immer nur Arbeit arbeitet und Menschen arbeiten und Maschinen arbeiten. Und daraus kann dann etwas werden, aber nicht dadurch, dass man nur Geld auf die Bank trägt. Und da ist auch vieles schiefgelaufen in der Gesellschaft, muss man sagen, vor allem vor der Finanzkrise, aber auch jetzt immer noch. Es gibt ja wieder neue Blasen, an allen Börsen gibt es neue Blasen, bei den Rohstoffen gibt es neue Blasen. zu viele Menschen glauben, und es wird ihnen suggeriert auch, wenn man Geld habe, könne man das einfach vermehren, indem man es zur Bank trägt, und dann wird es schon irgendwie automatisch 10% Zinsen oder so abwerfen oder 15%. Oder noch schlimmer ist dann, wenn solche Aussagen kommen wie mal von der Deutschen Bank, wir machen eine Eigenkapitalrendite von 25%. Das ist vollkommen absurd. Das suggeriert den Menschen, ich könne einfach nur mein Geld anlegen und dann werde ich dadurch automatisch reich. Das funktioniert nicht. Der Zins muss niedriger sein. Ich sagte schon mal, der Zins muss niedriger sein als die Wachstumsrate. Das heißt, wir können uns einen Zins leisten, wenn wir eine Wachstumsrate von real 1,5% haben, können wir uns einen Zins leisten vielleicht von real 1%. Real 1%, das ist das, was möglich ist in einer wachsenden Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, gibt es auch den Zins nicht. Und insofern muss man da wieder lernen, bescheiden zu sein, und man muss versuchen, den Menschen diese Anspruchshaltung, die viele haben, ich habe ja Geld und ich lasse jetzt mein Geld arbeiten und dann muss ich eigentlich nicht mehr arbeiten, die ist fundamental falsch, und die müssen wir versuchen, auch den Menschen wieder auszureden.
Wie kann ich die korrigieren? Welche Regel, die ja schließlich alle menschgemacht sind, kann ich da einführen? Was gibt es da für einen sinnvollen Ansatz?
Naja, der sinnvolle Ansatz. Sie meinen jetzt beim Zins und beim Wachstum?
Ja, auch bei dem Verständnis, dass Geld eben nicht arbeiten kann, sondern dass nur Arbeit erzeugt.
Ja, das geht nur über andere ökonomische Theorien. Wir brauchen wieder eine wirkliche Rückführung oder ein neues Nachdenken über Ökonomie, ganz fundamental, in einem ganz fundamentalen Sinne. Ich versuche das ja auch ein bisschen in meinen Büchern auf der neuen Seite im Internet. Wir brauchen wirklich eine Rückbesinnung auf ein paar einfache Zusammenhänge, und von denen müssen wir wieder eine neue Ökonomie aufbauen sozusagen, weil die alte Ökonomie ist so verschroben und so abgehoben, dass man damit eigentlich nichts anfangen kann. Und das gilt leider für Großteile der akademischen Ökonomie, die sich abgehoben haben, die in einer Kunstwelt leben, die eigentlich mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, wo sogar meistens die Wirklichkeit auf dem Kopf steht, wo es genau das Umgekehrte rauskommt, was man erwarten müsste als normaler Mensch.
Aber wenn ich da auch nochmal einschreiten darf, wenn wir es jetzt mal ein bisschen, Sie haben ja selber, Herr Flassbeck, von einer neuen Theorie gesprochen, wenn ich jetzt mal mit der Praxis komme, wäre es nicht schon ein Schritt zu sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass Arbeit, ich weiß, Sie haben schon gesagt, Fiskalpolitik, darauf konzentriert es sich sowieso zu sehr, aber ich komme jetzt mal drauf, dass Arbeit, zumindest wenn wir vom Spitzensteuersatz reden, wesentlich höher besteuert wird als Zins oder gar Spekulationsgewinne. Weil dadurch suggeriert man doch, wenn du jetzt irgendwie 20% Gewinn hast, das ist eigentlich viel mehr in Ordnung, als wenn du, was weiß ich, im Jahr 200.000 Euro wirklich verdienst.
Ja, das halte ich für vollkommen falsch. Ich halte es für fundamental falsch. Diese ganzen Überlegungen, die da aufgekommen sind vor einiger Zeit oder vor schon längerer Zeit, aber mit der wir in den letzten Jahren konfrontiert waren, Kapital wird geringer besteuert, weil das ist sozusagen schon mal besteuert, diese komischen Ideen mit Doppelbesteuerung und so, die von der FDP da immer vorangetragen werden. Das ist durch nicht zu rechtfertigen. Wir müssen auch wieder zu einer vernünftigen Besteuerung der Unternehmen kommen. Auch die Körperschaftssteuer, es gibt keinen Grund zu sagen, warum dass die Körperschaftssteuer so niedrig ist, wie sie jetzt ist, 25%, die sollten auch normale Steuern bezahlen. Wir nehmen aber nicht mehr zur Kenntnis, dass dieser ganze Steuerwahnsinn, der da getrieben wurde in den letzten 15, 20 Jahren, dass der zu nichts geführt hat. Die deutschen Unternehmen investieren heute nicht mehr als früher, weniger, sie investieren weniger per Saldo. Und das machen die deutschen Unternehmen, die sind inzwischen so satt, dass sie ihr Geld zur Bank tragen. Die deutschen Unternehmen sind Sparer geworden. Das ist ein ganz großer Skandal, der überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, nicht diskutiert wird. Wir reden immer über die staatlichen Schulden, aber wir sagen nicht darüber, wer soll denn eigentlich Schuldner sein in der Volkswirtschaft? Wenn alle sparen, muss ja irgendeiner Schuldner sein. Und das können eigentlich nur die Unternehmen sein. In 60er Jahren, 50er Jahren, zur Wirtschaftswunderzeit waren es die deutschen Unternehmen, die Schuldner waren. Heute sind die Unternehmen auch Sparer. Der Staat macht auch keine Schulden, soll auch keine Schulden machen, haben wir in die Verfassung geschrieben. Die privaten Haushalte sparen auch. Ja, wer soll denn die Schulden machen? Irgendeiner muss ja das Zeug von der Bank nehmen und es ausgeben, sonst bricht die Wirtschaft sowieso zusammen. Und das waren bisher nur die Ausländer. Bisher haben wir das dem Ausland überlassen. Wir haben das gesamte deutsche Ersparnis haben wir ins Ausland transferiert und glauben, die zahlen uns dann in 30 Jahren unsere Rente. Das ist vollkommen lächerlich. Dieses Modell ist fundamental falsch. Wir sitzen auf einem fundamental falschen Wirtschaftsmodell in Deutschland und wir sind nicht mehr bereit, es zu diskutieren.
Wir werden es allerdings weiter diskutieren nach den Kulturnachrichten, bleiben auch so ein bisschen beim Finanzmarkt mit dem nächsten Hörer, Herr Weißhaar. An Sie erstmal vielen Dank und für alle Schnellanrufer und Schnellschreiber noch die Kontaktmöglichkeiten 00800 22 54 22 54 oder gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Sie können noch knapp 25 Minuten lang ins Gespräch kommen mit Heiner Flassbeck, dem ehemaligen Chefvolkswirt der UNCTAD. Das ist die UN-Organisation für Handel und Entwicklung mit Sitz in Genf. Er sitzt aber heute für uns in München und dort erreichen Sie ihn unter 00800 22 54 22 54 und das tut in diesem Moment Bernhard Pipke aus Berlin. Guten Tag, Herr Pipke.
Ja, einen wundervollen guten Tag. Meine große Überlegung ist einfach, bei der EU, da wurde ja unheimlich reguliert. Die Bananen wurden reguliert, die Gurken wurden reguliert, unheimlich viel. Aber die Finanzregulierung, die fand ich ein bisschen zu wenig oder wurde einfach nur blass drauf hingearbeitet, einfach wir wollen schnell den Euro haben.
Ja, da haben Sie sicher recht. Man hat ja oft den Eindruck, dass da zu viel des Guten getan wird. Hier wurde zu wenig des Guten getan, in der Tat beim Euro. Da hat man das ein bisschen übers Knie gebrochen. Das lag natürlich auch an der politischen Situation in den 90er Jahren. Viele haben gedacht, sie müssen Deutschland jetzt einfangen, sozusagen das vereinigte Deutschland muss durch die Währungsunion eingefangen werden. Und wenn es dann in der Währungsunion ist, es sozusagen drin ist, ist es ein zahmes Deutschland. Das war ein Irrtum. Und man hat viel zu wenig intensiv darüber nachgedacht. Aber man macht immer die gleichen Fehler. Man sieht es jetzt wieder. Man hat damals nicht intensiv darüber nachgedacht, was die Voraussetzungen für eine Währungsunion sind. Und man jetzt kriegt man es wieder nicht auf die Reihe, ernsthaft zu diskutieren, was man braucht, um aus dieser Krise rauszukommen. Die Politik schabt immer sozusagen an der Oberfläche. Sie schabt immer an der Oberfläche entlang und sie kommt nie mal dahin, wo sie sich wirklich ernsthaft mit etwas auseinandersetzt. Und das ist auch ein bisschen in unserem politischen System so vorgeprägt, sozusagen. Alle vier Jahre kommt ein neuer Finanzminister und der fängt da wieder an, die gleichen Fehler zu machen, die der andere nach drei Jahren dann endlich abgestellt hat. Und das ist, deswegen braucht man schon Institutionen, die man eigentlich in Europa haben könnte, die Europäische Kommission, die mehr Kontinuität haben und die ernsthafter und tiefgehender an diesen Fragen arbeiten. Aber die Kommission hat sich sehr stark dogmatisch positioniert. Sie war auch so sehr neoliberal oder ist immer noch sehr neoliberal, hat geglaubt, man überlässt alles dem Markt, der Markt wird es schon richten. Und das war falsch. Und heute leiden wir darunter. Also was Herr Tipp gesagt, ist im Prinzip richtig. Sie haben vieles klein reguliert, aber die ganz großen Fragen, wie so oft im Leben, wurden ausgelassen.
Herr Pipke, dann danke ich auch Ihnen für den Anruf. 00800 22 54 22 54 ist unsere Nummer und Hannelore Patzak aus Magdeburg ist die nächste Anruferin. Morgen, Frau Patzak.
Einen schönen guten Morgen, Herr Kassel und Herr Plasbeck. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und Herr Plasbeck hat ja wunderbar von den Mindestlöhnen gesprochen und ich möchte das tolle Beispiel, also toll in Anführungsstrichen sagen, ja, dass der Osten und der Westen, der eigentlich nicht mehr bestehen könnte nach 22 Jahren Wiedervereinigung, unterschiedliche Mindestlöhne bei Pflegeberufen hat, die mich dermaßen aufregen und ich am runden politischen Tisch im Rathaus Magdeburg schon darüber gesprochen habe. Im Osten gibt es 7,50 Euro die Stunde, im Westen, also jetzt mal in Anführungsstrichen gesehen, ja, 8,50 Euro, sodass unsere Pflegekräfte, unsere ausgebildeten Fachkräfte 50 Kilometer weiter nach Marienborn, was über der ehemaligen Grenze liegt, pendeln, ja, um täglich 8 Euro mehr zu verdienen, das sind im Monat ungefähr 200 bis was weiß ich Euro, ja, die sich lohnen. Also wohnen die Leute in Magdeburg und arbeiten dann praktisch dadurch, weil sie eben, wie soll ich sagen, diese Pendelei, ja. Mhm. Und das müsste doch unsere Regierung sehen, dass auch die Ärzte abwandern, weil hier in Deutschland weniger gezahlt wird als in Schweden. Und so weiter, da wandern unsere Ärzte aus und wir sind hier, Magdeburg ist bloß noch Altersheim. Ich kann Ihnen sagen, die Pflegekräfte und die Arbeitskräfte, die jungen Leute, die wandern aus, weil eben die Arbeit nicht bezahlt wird. Und die Produktivität ist doch wohl kein Grund, die Mindestlöhne so unterschiedlich zu machen, denn ein Pflegeberuf hat doch keine Steigerung der Produktivität. Wenn ich hier einen alten Menschen
Lassen Sie mal antworten, Frau Patzelke, sind ja verschiedene Dinge. Also zu Schweden, dem Vergleich kommen wir vielleicht nachher. Bleiben wir mal innerdeutsch, Herr Flassbeck.
Ja, bleiben wir mal innerdeutsch. Sie hat vollkommen recht. Pflegeberufe sind überall gleich und da muss man keine Unterschiede haben. Ich glaube sowieso, dass es jetzt in Deutschland die Lohnunterschiede, die es noch gibt, keine Rolle mehr spielen. Man hat am Anfang die Sache falsch eingetütet, aber da wollen wir jetzt nicht mehr drüber richten. Insofern sollte in Deutschland überall der gleiche Lohn bezahlt werden. Und es sollte natürlich überall der gleiche Mindestlohn in solchen Berufen gezahlt werden. Wichtig ist aber der Gedanke, dass sie sagte, bei der Pflege gibt es ja gar keine Produktivität. Das ist sehr wichtig, das ist richtig. Es gibt viele Berufe, die sozusagen gar keine Produktivität haben, wo die Produktivität nicht steigt. Aber die entscheidende Regel ist, dass dann auch solche Berufe profitieren müssen an der allgemeinen Produktivitätssteigerung. Denn die tragen ja etwas bei. Wer eine Pflegearbeit macht, ist sehr schwere Arbeit, es ist belastende Arbeit, es ist Arbeit, die aber für die Gesellschaft ja ungeheuer wichtig ist. Und deswegen müssen natürlich auch Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, selbst wenn sie keine individuelle Produktivitätssteigerung haben müssen, Lohnsteigerung bekommen, weil die Gesellschaft insgesamt ja erfolgreich ist. Wenn insgesamt die Produktivität steigt, dann müssen auch diese Menschen höhere Löhne bekommen. Und das wird ihnen verweigert. Das wird ihnen verweigert mit dieser, ich sage mal, irrsinnigen Theorie, die die Ökonomen vor sich hertragen. Jeder habe sozusagen seine individuelle Produktivität. Das ist vollkommener Quatsch. Ja, niemand hat eine individuelle Produktivität. Wir arbeiten fast alle im Team und in diesen Teams kommt hinten was raus. Niemand weiß, was die Produktivität des einzelnen Menschen ist. Und deswegen kann man durchaus 10 Euro Mindestlohn bezahlen. Man könnte auch 12 Euro Mindestlohn in Deutschland bezahlen, wäre überhaupt kein Problem. Und es würde uns allen besser gehen. Es würde überhaupt nichts passieren. Es gäbe keine zusätzliche Arbeitslosigkeit, nichts. Aber es wird aus ideologischen, dogmatischen Gründen verweigert. Und wieder sind die Politiker extrem konservativ, also nicht nur konservativ im guten konservativen Sinne, sondern sie sind extrem ängstlich davor, irgendetwas anzupacken, weil vor allem die Ökonomengemeinde in dieser Frage eine völlig international diskreditierte und lächerliche Theorie vertreten. Und aber, das ist wichtig.
Aber Herr Flassbeck, da bin ich jetzt mal Teufelsanwalt. Ich könnte mir vorstellen, bleiben wir bei der Pflege konkret und bei Frau Patzak, dass der ein oder andere Betreiber großer Konzerne, die ja Altenheime haben in Deutschland, damit kann man ja auch Geld verdienen, dass der sagt, nö, da gibt es schon auch Produktivitätsunterschiede, auch wenn das Wort da vielleicht ein bisschen ungerade ist. Denn ein Pfleger, der am Tag 30 Leute pflegt, ist ja viel produktiver als einer, der 15 pflegt.
Naja, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass es diese einfachen Vergleiche so gibt, sondern ich glaube, auch da wird die Arbeit im Team erledigt und man muss, kann ich durchzählen sozusagen, wie viele Menschen kann der vernünftig betreuen. Betreuung ist ja auch nicht einfach etwas, was man quantitativ so darstellen kann und sagen kann, also eine Minute ist gut, zwei Minuten sind schlecht. Betreuung kann ja auch viel mehr bedeuten, eben auch Zuwendung zu Menschen und so weiter. Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir da so ablehnend sind, ist, Sie sagten es schon, die Betreiber, die wollen Gewinne machen. Natürlich, es ist ja auch völlig in Ordnung. Die dürfen auch Gewinne machen, dann, wenn sie Gewinne machen, aber trotzdem vernünftige Löhne bezahlen. Wir müssen wieder begreifen, dass Unternehmer nicht die Lohnsetzer sind, ne? Wir haben jetzt inzwischen eine Machtsituation am Arbeitsmarkt, wo die Unternehmer sich so frei fühlen, dass sie den Lohn setzen können, wie sie wollen. Wo sie sagen, ich muss ja Gewinne machen. Nein, es muss nicht jeder Unternehmer Gewinne machen. Wer keine Gewinne macht, muss aus dem Markt ausscheiden. Haben wir vorhin schon mal diskutiert. Bei Unternehmen gilt das. Und deswegen müssen sie die Löhne bezahlen. Deswegen ist dieser Grundsatz, den die Gewerkschaften mal wieder ein bisschen beleben gerade und den sie aber viel stärker beleben müssen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist unheimlich wichtig und richtig. Das ist ein marktwirtschaftlicher Grundsatz, der oberste marktwirtschaftliche Grundsatz sozusagen. Und deswegen sollten die Unternehmen überall gezwungen werden, gleiche Löhne zu bezahlen und nicht Löhne je nach Gusto. Und wie weit kann ich meine Arbeitskräfte unter Druck setzen, dass sie nicht abwandern, weil sie nicht abwandern können in irgendwelchen Regionen, wo sie schlecht abwandern können, zahle ich weniger als in Regionen, wo sie mir leichter abwandern. Das darf nicht sein.
Frau Patzak, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wir gehen weiter nach Neuzelle zu Kurt Urban. Guten Morgen, Herr Urban. Herr Urban?
Ja?
Ja, kommen Sie schnell. Ich zähle bis drei. Ja, gerade noch geschafft. Guten Morgen.
Ich will ja darauf hinweisen, dass die prozentuale Lohnerhöhung dazu führt, dass die Meistverdiensten das meiste bekommen und die schaffen das Geld ins Ausland oder investieren in Aktiengesellschaften, Scheinwirtschaft und sonst was. Das bringt praktisch der EU, den EU-Ausgleich überhaupt nichts und nimmt es noch nicht einmal hier in Deutschland zu einer Steigerung, nennenswerten Steigerung, des am eigenen Bedarf hier führt.
Das heißt, Sie wären für Festbeträge in dem Fall. Herr Flassbeck, ich möchte mal eins vielleicht kurz klären, bevor wir hier doch ein bisschen sehr schwarz-weiß-malerisch werden. Wenn jemand jetzt Geld in eine Aktiengesellschaft steckt, ist der grundsätzlich doch kein böser Mensch, oder?
Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Geldanlage, aber man muss schon sehr genau unterscheiden, wo man anlegt. Und Aktien sind wesentlich unproblematischer als irgendwelche Derivate von Währungen oder Rohstoffen oder so. Das ist völlig klar. Nein, das ist nichts gegen zu sagen, nur gegen die Übertreibung ist etwas zu sagen, dass wir sozusagen auch noch künstlich über Pensionsfonds und Kapitalsammelstellen riesige Beträge aufkumulieren, die dann natürlich einen unglaublichen Druck in der Wirtschaft erzeugen, Renditen zu produzieren, die eigentlich nicht darstellbar sind. Und dann gibt es diese Fehlentwicklung, dann gibt es diese Casino-Spielereien. Und wir haben heute aber auch am Aktienmarkt zu viel Casino. Wir haben zu wenig seriöse Analyse der Unternehmen und wir haben zu viel Casino. Viele Aktienkurse haben nichts mit dem Unternehmen zu tun, auf das sie eigentlich ausgestellt sind. Und da läuft es fundamental schief. Im Prinzip ist gegen eine dauerhafte, langfristige Aktienanlage überhaupt nichts zu sagen. Nur wenn gezockt wird im Sekundenbereich, wie heute High-Frequency-Trade im Hochfrequenzhandel, da wird es wirklich absurd. Das hat mit einer vernünftigen Geldanlage nichts mehr zu tun.
Jetzt zurück zu dem, was Herr Urban gesagt hat, eine prozentuale Lohnerhöhung. Wir hatten es ja gerade bei der Post, waren 6% gefordert, 3,1 sind es geworden. Aber nehmen wir jetzt mal 6, ist bei jemandem, der 1.000 Euro verdient, 60 Euro, bei jemandem, der 5.000 verdient, 300. Kann man sagen, ist gerecht? Man kann auch sagen, ist eben gerade nicht gerecht.
Naja, da kann man lange drüber streiten. Es gibt auch da keine einfachen Regeln, wonach man sagen könnte, wir müssen die Lohnstruktur dauernd sozusagen zusammenquetschen, also immer Sockelbeträge nach unten, sodass wir am Ende alle den gleichen Lohn bekommen. Da bin ich auch nicht so ein ganz großer Freund von. Man kann schon Sockelbeträge machen, sodass die Unteren ein bisschen mehr bekommen. Wie gesagt, der Mindestlohn wäre ein ganz großer Schritt hin, dass die Unteren ein ordentlicher Mindestlohn und ein dynamisierter Mindestlohn, der mit der Produktivität wächst, das wäre ein großer Schritt hin, den unteren Lohngruppen einen großen Schritt zu ermöglichen und die anderen kleine Schritte machen zu lassen. Aber wir müssen in Deutschland überhaupt mal wieder zurück zu prozentualen Lohnerhöhungen. Wir haben ja praktisch real keine Lohnerhöhung gehabt, wie gesagt, über 15 Jahre. Wir müssen mal wieder begreifen, und wenn ich das mal sagen darf, gerade weil viele aus Ostdeutschland angerufen haben, gerade in Ostdeutschland muss man begreifen, dass auch wieder Lohnerhöhungen geben muss. Viele sagen, wenn ich Vorträge in Ostdeutschland halte, ja, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe und wir haben ja schon was und wir sollten nicht streiten. Nein, man muss streiten, man muss wieder um Löhne streiten, das ist ganz wichtig, denn nur dann kann die Volkswirtschaft funktionieren, wenn über die Löhne sozusagen das Masseneinkommen geschaffen wird, das dafür sorgt, dass die Produkte, die wir alle gemeinsam produzieren zusammen, dass die auch abgesetzt werden können und nicht nur aufs Ausland hoffen. Das ist eine absurde Vorstellung, dass wir immer nur aufs Ausland hoffen und denken, die sollen unsere Produkte kaufen, wir wollen sie eigentlich nicht selbst kaufen. Nein, in erster Linie müssen wir sie selbst kaufen.
Dankeschön, Herr Urban. Wir machen weiter mit Monika Frank in Hamburg, die ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Frank.
Ja, guten Morgen. Monika Frank am Apparat. Ich habe eine Bitte. Ich habe Ihre Sendung mit sehr viel Interesse gehört. Jetzt geht es relativ schnell zum Ende hin, denke ich einfach mal. Und ich frage mich die ganze Zeit, das, was ich von Ihnen höre, hört sich alles total logisch an. Warum wird das nicht umgesetzt? Beziehungsweise auf der anderen Seite, wer hat eigentlich ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Situation, dass man diese ganz logischen Sachen, die Sie sagen, wie gleicher Lohn oder für die Arbeit muss es auch den eben entsprechenden Lohn geben. Und wieso geht das nicht? Mir schwirrt irgendwie immer noch dieser Satz drum im Kopf rum, dass ich glaube 10% der Personen 90% des Reichtums in Deutschland haben. Kann sein, dass ich das jetzt irgendwie ganz verwechsel. Aber ich weiß, dass die Schere zwischen Reichtum und Armut immer weiter auseinandergeht.
Ja,
es gibt. Wer hat ein Interesse daran?
Nein, das ist eine berechtigte, gute Frage. Ein Interesse haben die, die auf den großen Einkommenvermögen sitzen, natürlich, weil sie glauben, viele von denen, nicht alle, es gibt auch da vernünftige Menschen, aber viele von denen glauben einfach, sie müssen das mit Gewalt verteidigen, sie müssen das immer noch mehren, weil das die einzige Möglichkeit wäre, sozusagen die Volkswirtschaft voranzubringen. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass die Masse beteiligt werden muss, dass wir Partizipation brauchen, Teilhabe der Menschen, damit die Wirtschaft überhaupt funktioniert, damit die Wirtschaft funktioniert. Ich spreche jetzt nicht nur aus sozialen Gründen oder so, sondern die Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn die Masse der Menschen teilhat an diesem Wohlstand und wenn wir den vernünftig verteilen und wenn wir auch dafür sorgen, dass die Vermögen nicht zu ungleich werden. Und klar, aber wer das viele Geld hat, wer auf dem Geld sitzt, der kann natürlich auch viel Geld dafür ausgeben, um seine Interessen zu verteidigen. Und leider muss man sagen, leider ist unsere Politik, sind die Politiker, sind die Parteien nicht unabhängig genug, um sich davon zu emanzipieren und wirklich als Vertreter der Bevölkerung viel systematischer, als sie das jetzt tun, aufzutreten und die Bevölkerung hier zu verteidigen, die Masse der Bevölkerung zu verteidigen.
Also das heißt, denn ist dieses Wort des Lobbyismus schon so
das
machtvoll?
Das ist ungeheuer wichtig. Das ist, spielt eine ganz große Rolle. Ich kann Ihnen sagen, ich war neulich in Brüssel eingeladen als Experte zu einer Diskussion über Rohstoffspekulationen und da sitzt man dann plötzlich genauso viele Lobbyisten gegenüber, wie man Ländervertretern gegenüber sitzt. Das ist absolut schockierend. Da sitzen die ganze Finanzindustrie sitzt da drin und mischt sich sofort massiv ein und versucht einen da zu widerlegen, was ihnen nicht gelungen ist. Aber und die Länder nehmen das hin, die EU-Kommission nimmt das hin. Dass die Lobbyisten sitzen in diesem Ausschuss drin und haben volles Recht und Stimme und versuchen alles zu blockieren, was notwendig wäre.
Ist denn das, was, wenn Sie sagen, da ist ein kleiner Bereich der Personen, die haben eben den Gewinn, den möchten sie mehren. Wie kann ich mir denn dieses Kapital vorstellen? Ist das irgendwie eine festgeschriebene Masse oder ist das irgendwo, sind da Investitionen? Oder denn die Leute können doch das Geld eigentlich auch nur ausgeben.
Ja, klar, aber sie sammeln es an. Man, sie besitzen halt nicht ein Haus, sondern besitzen 5 Häuser oder 10 Häuser und noch ein paar Villen rund um die Welt und noch eine Yacht im Mittelmeer und 5 Ferraris in der Garage. Das sehen Sie ja alles nicht. Das sieht man ja alles von außen nicht. Also da sammelt sich schon ungeheuer viel an. Das ist gar keine Frage. Und die Menschen hören auch nicht auf damit. Sie sind nicht vernünftig, dass sie sagen, wenn ich 2 Ferraris habe, ist ja gut. Nein, dann muss man 5 haben. Und so geht es dann immer weiter. Und es gibt da offensichtlich keine normalen Grenzen, wo man sagen könnte, jetzt hört er einfach auf, jetzt sagt er, jetzt reicht es, jetzt verteile ich den Rest um oder so. Ein bisschen gibt's das natürlich schon, aber viel zu wenig. Und darauf zu bauen, ist sinnlos. Diese ganze Vorstellung, wir bauen auf das Freiwillige sozusagen die Spenden der Reichen, die werden es dann schon richten, das ist Quatsch. Man muss das über den Staat machen, man muss vernünftige Steuern einziehen und man muss auch das Kapital, die Kapitalerträge vernünftig besteuern, dann kommt man einen Schritt weiter. Aber mit Freiwilligkeit ist da nichts erreicht.
Frau Frank, ich danke Ihnen fürs Anrufen, auch fürs ein bisschen Warten. Sag unsere Nummer jetzt noch ein letztes Mal, obwohl ich ganz ehrlich bin, das tue ich mir aus Prinzip. So richtig lohnt es sich nicht mehr. 00800 22 54 22 54 ist die Nummer. Und Rolf Spieß aus Sindelfingen ist der nächste Anrufer. Guten Tag, Herr Spieß.
Guten Tag. Ich habe eine Frage, die ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Ich habe Politik und Wirtschaft. Wir haben ja den Druck von der Straße. Wir sehen ja auch, dass dann Parteien abgewählt werden, wenn die nicht das versprechen, was die Leute haben wollen. Ist da überhaupt vernünftige Wirtschaftspolitik nötig? Außerdem gibt es ja bestimmt auch widerstreitende Wirtschaftsmeinungen. Also wenn ein Politiker oder eine Partei irgendwas den Leuten verspricht, weil die mehr Löhne haben wollen, dann wird da vermutlich irgendwie nichts Vernünftiges draus.
Ich verstehe es nicht ganz, aber warum soll es nichts draus werden, wenn man im normalen Rahmen bleibt? Ich fordere ja nicht, dass wir hier Fantasielöhne bezahlen, aber ich fordere, dass wir wieder zurückkehren zu einer normalen Lohnpolitik, die heißt, die Menschen werden beteiligt an der Produktivität. Das ist das Mindeste, was man fordern muss und auch das Vernünftige, was man fordern muss. Da geht es ja nicht um Riesenbeträge, da geht es darum, dass die Löhne jetzt mal für 10 Jahre, sagen wir, in der Größenordnung nominal um 4,5% vielleicht steigen oder sowas. Und das ist ja nicht aus der Welt, sondern das ist eine ganz normale Lohnentwicklung, zu der wir wieder zurückkehren würden. Deutschland hat es ja verlernt. Wir haben uns ja einreden lassen, es gibt es alles nicht. Ne? Wenn ich richtig verstanden habe, spießen Sie aus Sindelfingen, da sitzen ja wichtige Unternehmen. Wir reden auch nicht mehr darüber, welche Gewinne diese Unternehmen gemacht haben. Die haben unglaubliche Gewinne gemacht, gerade im Exportgeschäft. Unglaubliche Gewinne. Und das, was sie dafür hergeben für ihre Arbeiter, ist einfach zu wenig. Es geht so nicht. Wir können nicht die Unternehmen, wie ich habe schon mal gesagt, in eine Situation, wenn wir in eine Situation geraten, wo die Unternehmen zu Sparern werden, weil sie so viel Geld haben, dass sie nicht mehr investieren können, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit, da geht die ganze Marktwirtschaft nicht mehr. Dann haben wir das Modell zu Tode gereizt und zu Tode geritten und davon müssen wir weg.
Herr Spieß, ich danke auch Ihnen für den Anruf. Und werde jetzt mal gucken, Herr Flassbeck, ob wir optimistisch enden können oder nicht. Wir müssen aber nicht. Gibt jetzt nicht diesen Drang zum Happy End in der Sendung. Aber Sie haben schon relativ früh, als ich Sie das auch gefragt habe, gesagt, ja, man kann den Euro noch retten, aber viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Da formuliere ich daraus auch nochmal eine Frage. Diese wenige Zeit, die in Ihren Augen da noch bleibt, glauben Sie, die wird die europäische Politik sinnvoll nutzen?
Tja, ich bin skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin skeptisch. Ich habe vorhin gesagt, ich wäre gern optimistisch, aber ich bin skeptisch. Wenn ich realistisch die Dinge anschaue, dann sehe ich nicht, dass in Deutschland eine Wende passiert. In Europa, in einigen Ländern gibt es Bewegungen, gibt massive Bewegungen. Aber es müsste viel mehr passieren. Man müsste, wie gesagt, eine neue Strategie ersinnen oder aufnehmen. Und vor allem müsste die deutsche Politik das der Bevölkerung erklären. Frau Merkel müsste sich ja hinstellen sozusagen, nehmen wir an, sie wird im Herbst wiedergewählt, sie müsste ja dann sagen, Kinder, es ist was schiefgelaufen, wir haben was falsch gemacht, wir können nicht so weitermachen und wir können nicht immer die anderen nur auf die Anklagebank setzen, sondern wir Deutsche müssen jetzt auch uns ändern. Aber das ist gut für euch, das ist schön für euch, denn ihr kriegt jetzt höhere Einkommen, ist ja eine schöne, frohe Botschaft sozusagen, die man verkünden könnte. Aber dann müsste sie sagen, ich habe mich geirrt, wir lagen leider falsch. Ne? Wir lagen jetzt 5, 6 Jahre falsch, vorher die SPD und die Grüne lagen auch schon falsch und das müssten sie dann alle mal zusammen verkünden. Das ist schwer, das ist, da gibt es Restriktionen. Restriktionen im menschlichen, in der menschlichen Fähigkeit oder Beschränkungen der menschlichen Fähigkeit, das zu tun. Und deswegen bin ich sehr skeptisch.
Frau Merkel hat ja berühmtermaßen gesagt, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Hat sie da zumindest recht?
Das fürchte ich ja. Das fürchte ich ganz stark. Wenn der Euro im Chaos scheitert sozusagen, wenn der darin scheitert, dass Länder unkontrolliert aussteigen und sich über Nacht Währungen, neue Währungen drucken, dann ist Europa ganz, ganz tief gefährdet. Dann würde ich keinen Pfifferling mehr auf Europa als Ganzes geben. Deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt als nächsten Schritt, weil wir nicht sehen, dass es noch die Lösung gibt oder weil wir es für unrealistisch halten, wie auch immer, wir müssen als Option uns offen halten, sozusagen dafür zu sorgen, dass es einen ordentlichen Ausstieg geben kann, eine vernünftige Lösung für Länder, die es nicht mehr durchhalten können und wollen. Und dafür muss man jetzt arbeiten. Das ist für mich so der nächste Schritt. Es gab früher im europäischen Währungssystem so etwas, das nannte man Orderly Devaluation, also ordentliche Abwertung der Währung. Heute brauchen wir einen Orderly Exit, also einen ordentlichen Ausstieg, eine Möglichkeit, mit Hilfe der anderen auszusteigen. Das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Denn einfach so weiterwursteln und einfach immer tiefer in die Krise rutschen, das ist keine Perspektive.
Sie sind Deutscher, der in Frankreich lebt, über ein Jahrzehnt in der Schweiz gearbeitet hat und in vielen europäischen Ländern unterwegs ist. Ist Europa bei allem auch heute noch ein bisschen mehr als nur Währung und Geld?
Ja, natürlich. Und wir sollten auch diesen europäischen Gedanken weiter pflegen und hegen. Ich halte es für unglaublich wichtig und dass man diese Möglichkeit hat, in all diesen Ländern zu arbeiten, zu reisen, zu leben, Urlaub zu machen. Das ist alles wunderschön. Und es wäre eine wirkliche Katastrophe, wenn das durch wirtschaftspolitisches Versagen, durch Versagen im Management einer solchen Währungsunion gefährdet würde. Deswegen, alle Optionen müssen auf den Tisch und alles muss diskutiert werden. Und dann gibt es vielleicht noch eine Chance.
Sagt der Wirtschaftsexperte Heiner Flassbeck. Und bevor ich jetzt die Nachrichten verschieben muss, um nochmal alles zu erklären, was er gemacht hat und macht, sage ich Ihnen zwei Adressen. Flassbeck.de ist seine persönliche Seite und Flassbeck-economics.de ist sein noch ziemlich neues Wirtschaftsportal. Und wenn Sie mehr als das, was nur da steht, wissen wollen, dann haben Sie da auch Links. Wenn Sie es ganz einfach machen wollen, gehen Sie auf unsere Seite dradio.de. Von da aus gelangen Sie auch zu diesen beiden Seiten. Heiner Flassbeck, ich danke Ihnen sehr für all die vielen Informationen und Gedankenanregungen und danke Ihnen, dass Sie heute Vormittag Zeit für uns hatten. Vielen Dank.
Danke sehr, ich danke auch.